Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Entschuldigen Sie das Sandwich, der Filmpodcast mit
Florian Hofmann.
Hallo.
Und
mir Johanna Pitsch.
Hallo Johanna.
Ja, schön, dass ihr heute wieder dabei seid, weil wir sprechen heute über unseren deutschen Exportschlager nach Hollywood quasi, nämlich Sandra Hüller.
Yeah. Sandra from Leipzig.
From Leipzig.
Ja, oder wie sagt sie bei Jimmy Kimmel, I'm playing at Düsseldorfer Schauspielhaus oder nee, Schauspielhaus Bochum. I'm playing at Schauspielhaus Bochum. Genau.
Genau, sie war ja dieses Jahr bei den Oscars vertreten mit zwei Filmen gleich, nämlich Anatomie eines Falls und The Zone of Interest. Und die haben wir euch ja schon versprochen in den Oscar-Folgen, dass wir darüber noch ausführlicher sprechen, weil beide Filme sehr beeindruckend sind und anders gemacht sind, als wir es gewohnt sind. Daher freuen wir uns schon sehr auf diese Folge.
So sieht's aus.
Gell?
Und in einer spielt natürlich auch noch jemand mit, den ich tatsächlich schon mal persönlich, mit dem ich persönlich schon mal arbeiten durfte. Deshalb ist das natürlich nochmal ja ein bisschen, nicht Starstruck sogar, sondern irgendwie so ein Stolz in dem Sinn. Ne? Also es hat irgendwie nochmal eine ganz andere Spur, wenn man weiß, man hat den schon mal so kennengelernt, privat.
Jetzt musst du auch sagen, strange. Von wem du sprichst.
Christian Friedel natürlich.
Du hast
Wunderbaren.
Svon Allon kennengelernt.
Nein, den nicht. Aber lass uns doch damit anfangen vielleicht. Ne?
Mit Anatomie eines Falls?
Genau.
Ja.
Justine Triet, die Regisseurin und gleichzeitig auch Screenplay-Writering dieses Films, hat ein Gerichtsdrama geschrieben über eine Anatomie eines Falls, so heißt ja auch der deutsche Titel. Also es geht um den Fall, so viel können wir ja spoilern, ne? Es geht um den Fall, also den wirklichen Fall, als auch den Fall von Sandra Hüller, um den Tod ihres Mannes, Daniel heißt er, glaube ich, ne?
Ja. Daniel heißt der Sohn,
Samuel
heißt der Mann.
Samuel. Genau, und Sandra Hüller spielt auch in dem Film eine Sandra.
Stimmt.
Lustigerweise.
Ja.
Und es ist ein Gerichtsfilm, beziehungsweise ein
Justizdrama.
Ein Whodunit tatsächlich. Aber anders als wir ihn kennen.
Ja.
Ganz, ganz anders.
Ganz
ein
anders,
französischer
ja.
Whodunit tatsächlich.
Ja, genau.
Ein europäischer. auf Französisch / auf Englisch, der Film. Und spielt in einem Landhaus in Frankreich, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, in den Alpen irgendwo, genau. Ich glaube, Grenoble. Nee,
ja,
kann das sein?
Doch, ein bisschen außerhalb von Grenoble.
In der Nähe.
Genau.
Genau, und es ist eben so, es ist Winter, also es liegt überall Schnee und wir sehen dieses Haus von außen und folgen am Anfang dem Sohn, wie er mit dem Hund spazieren geht. Beziehungsweise ganz am Anfang sehen wir Sandra, wie sie mit einer jungen Dame im Wohnzimmer sitzt dieses Hauses. Und es ist anscheinend eine Interviewsituation.
Genau.
Ich fand diese Szene total absurd, weil Sandra auch so ganz komisch drauf war. Hat dann auch schon Wein getrunken, obwohl man weiß, dass es eigentlich noch relativ früh mittags ist.
Ja.
Also und man merkt auch, dass man findet heraus, sie ist Autorin und es geht eben gerade um ein neues Projekt, was sie hat. Und es ist irgendwie eine ganz komische Stimmung auch zwischen diesen beiden Damen.
Also es liegt was in der Luft, in welcher Hinsicht auch immer.
Genau. Also man sieht auch, wie Sandra Hüller auch immer so ein bisschen jovial ist. Also sie spielt immer so ein bisschen irgendwie und lacht sehr viel. Und dann auf einmal wird dieses Gespräch unterbrochen mit ganz lauter Musik, die aus dem oberen Stockwerk kommt. Und die sozusagen diese beiden Damen, also die dieses Interview quasi abbricht, weil die beiden sich nicht mehr wirklich unterhalten können. Das ist so der Einstieg in den Film. Und dann wird es eben aufgebrochen und diese Interviewdame, sie ist irgendwie eine Studentin, glaube ich.
Ich glaube schon. Also eine, die sie auch, also die Sandra, die als Autorin auch irgendwie toll findet, aber ich glaube, sie ist in einem offiziellen Studieninteresse oder eben.
Ich glaube, die schreibt die Masterarbeit über
irgendwie sowas.
Und man folgt ihr dann, wie sie eben geht, wie sie aus dem Haus rausgeht, sich verabschiedet und eben wegfährt und dann sieht man, wie Sandra nach oben geht, meine ich noch.
Genau.
Und man sieht dann den Sohn und folgt quasi dem Sohn, der mit dem Hund rausgeht und spazieren geht.
Wichtige Info, Daniel, der Sohn, ist blind.
Genau, also halb blind, also er sieht wohl schon noch irgendwie, also das war das, was ich auch so irritierend fand, weil er ist dann mit so einer riesen Sonnenbrille auch rausgegangen.
Stimmt.
Weil es auch gar nicht erklärt wird am Anfang, ja, sondern es kommt erst danach. Und dann sieht man eben, wie er da langläuft, wie er sich da durchkämpft. Also er muss schon noch was sehen, weil er relativ...
Er geht auch relativ frei mit dem Hund, ne?
Genau.
Also der ist zwar immer da,
genau,
aber...
Ja, genau. Genau, und dann folgt die Kamera auch, wie er, also folgt Daniel, wie er dann auch wieder zurückkommt. Und dann sehen wir schon den Vater unten im Schnee liegen.
In einer Blutlache.
Genau. Und sehen noch, wie Daniel hinrennt und seine Mutter ruft und die dann rausgerannt kommt und dann den Notruf wählt.
Genau.
Das ist sozusagen die ersten 10 Minuten des Films, würde ich sagen. Und der Einstieg.
Von 2 Stunden und ein bisschen sozusagen.
Genau.
Und dann verfolgen wir sozusagen diesen Fall, diesen Prozess. Erstmal den Fall sozusagen. Es wird ein befreundeter Anwalt herbeigerufen, also ein Freund von Sandra, wo auch so ein bisschen die ganze Zeit in der Luft liegt, dass die vielleicht mal was miteinander hatten.
Ja.
Oder
also er war auf jeden Fall in sie verliebt.
Genau.
Ich glaube, sie hat sich nie drauf eingelassen, aber er war auf jeden Fall in sie verliebt, ja.
Und ich habe die ganze Zeit auch nur drauf gewartet, dass da jetzt noch was passiert.
Total. Es gibt so eine Szene, da stehen die draußen am Feuer und rauchen. Und da merkt man auch so dieses Knistern in der Luft. Da ist er aber schon auch ihr Anwalt. Und dann ist so bei mir so der Moment gewesen, wo ich so gedacht habe, bitte jetzt nicht.
Ja,
das wäre das Schlimmste, was ihr machen könntet.
Absolut.
Ja, genau. Aber es passiert auch nie was. Also.
Ja. Genau. Und er berät sie erstmal damit, also er will erstmal wissen, was ist hier passiert und Sandra sagt eben, ich weiß nicht, was passiert ist, er ist gesprungen, er ist gefallen, was auch immer, wir wissen es nicht, also ich wurde gerufen und dann lag er da.
Genau.
Und wir verfolgen also jetzt die Frage danach, nach der Anatomie dieses Falls, also was ist passiert, dass Samuel da runtergefallen ist am Ende. Oder gestoßen wurde oder was auch immer. Mhm. Wir erleben verschiedene Versionen in Rück- oder Vorblenden. Das ist gar nicht so richtig definiert. Also es sind immer so kurze Passagen, wo man sehen könnte, was passiert ist.
Ja. Ja.
Momente dieses Falls sozusagen.
Ja.
Und wir erleben dann, wie diese justiziare Aufarbeitung dieses Falls passiert. Also wie erst die Polizei kommt und Daniel befragt, wie sie dann Sandra befragt, wie rekonstruiert wird, was passiert sein könnte am Tatort und wie das Ganze dann am Ende in einen Gerichtsprozess mündet.
Genau, der fängt, glaube ich, ein Jahr später an oder irgendwie so. Ja. Genau, also man folgt eigentlich viel Sandra, die ja auch damit zu kämpfen hat. Sie hat ja gerade ihren Mann verloren und möchte für ihren Sohn auch da sein. Also sie hat auch ein sehr enges Verhältnis, weil der Sohn eben auch erblindet ist in gewisser Form. Auch durch einen Unfall, gell? Wie waren das nochmal?
Ich glaube schon. Ich weiß aber auch nicht, wie genau. Aber
doch, der ist von Auto gelaufen, weil der Vater ihn nicht rechtzeitig abgeholt hat. So war es, genau.
Also die Schuldfrage steht die ganze Zeit im Raum.
Genau. Und dann beginnt eben dieser Prozess und man sieht auch eben, wie Sandra damit zu kämpfen hat, dass auch eben der Sohn ist immer dabei oder er möchte immer dabei sein. Und der Sohn kriegt dann eben auch ganz neue Eindrücke auch von seinen Eltern mit, wo man dann auch eben dieses Thema sieht, so ne, wie viel sehen Kinder von ihren Eltern, wie viel sollten sie sehen? Weil jetzt sind natürlich noch mal ganz neue Informationen, die vorher vor jedem Kind oder Eltern vor ihren Kindern versuchen zurückzuhalten und so. Also was rauskommt, ist, dass sie sich wohl relativ oft gestritten haben, Samuel und Sandra. Und das auch, also sind beide SchriftstellerInnen gewesen. Und sie ist erfolgreich mit ihrem Schreiben und er eher weniger.
Auch mal eine tolle Konstellation,
tatsächlich,
muss man ehrlicherweise auch mal sagen.
Genau. Und das fand ich das Revolutionäre an dem Film, finde ich persönlich. Also wenn wir jetzt in diesem Justizdrama bleiben, finde ich, zeigt es ganz klar diesen Sexismus auf, in Form von dem Staatsanwalt.
Das der ganz ist ein schrecklich war, ganz tatsächlich.
Unangenehmer Anwalt gewesen und der wirklich immer das Schlimme und das Schlechte bei Sandra gesucht hat, bei Sandras Figur. und der ihr auch alles vorgeworfen hat. So. Und alles wurde irgendwie umgedreht und anders gedreht, anders dargestellt und so. Und eben auch diese Frage, was wäre, wenn er erfolgreich wäre und sie nicht? So, weil sie ist natürlich ganz klar, sie sagt, wir sind hier hingezogen, die haben vorher in London gewohnt, wir sind hier hingezogen wegen dir, weil das Haus deiner Familie ist oder du hier in der Region aufgewachsen bist oder so. Ich spreche kaum Französisch.
Sandra, die eben, also Sandra Hüller, die auch eine deutsche Sandra spielt, sozusagen. Genau. Also Sandra ist auch Deutsche in dem Film. Genau.
Genau. Und die zwei haben sich in London kennengelernt und er war auch Professor. Und auch der Unfall von dem Sohn ist in London passiert. Also es war wohl so, dass er ihn abholen sollte und es dann nicht zeitlich geschafft hat. Und dann ist der Sohn irgendwie schon losgelaufen oder so und ist von Auto gelaufen und ist dabei eben so schwer verletzt worden, dass er eben das Augenlicht teilweise verloren hat. Also er sieht wohl noch so schemenhafte Umrisse, aber er kann eben nicht mehr ganz klar erkennen. Und da eben auch diese Schuldfrage, wer ist schuld und was ist, also was ist auch Schuld und wie viel Schuld gibt es da? Und das ist eben ganz spannend und dann eben auch zu sehen, was dieses Thema psychische Gesundheit auch eben damit reinspielt. Also da sind ganz viele Facetten drin, aber was für mich echt ganz schlimm auszuhalten war, waren die Gerichtsszenen, wenn der Staatsanwalt so auf sie eingehackt hat, so nach der Devise, sie ist die schlimmste Person auf dieser Welt. Und
einfach, weil sie ist.
Ja, einfach, weil sie eine Frau ist. So blöd, also so kam es bei mir rüber. Ja. Vor allem diese Konstellation, sie ist erfolgreich in dem, was sie macht und er nicht. So. Und dadurch ist sofort so eine Spannung entstanden. So nach dem, sie ist eine schlechte Mutter. Sie ist eine schlechte Frau, eine schlechte Partnerin. Und das fand ich war unglaublich schwer für mich auszuhalten, muss ich sagen. Also ich fand diese Szenen ganz schwer.
Weil die Begebenheit ja auch so ist, in dem Sinne, dass es, das Grundkonstrukt ist ja, ein Mann ist gestorben, war die Frau daran schuld und aus welchen Motiven? Mhm. Was der Film, können wir so viel ja schon sagen, abschließend gar nicht erklärt. Und was auch eine Frage ist, wie Sandra Hüller damit umgeht, wie sie das spielt, finde ich auch sehr spannend, können wir gleich auch mal drüber sprechen. Aber eben, wie reagiert das System auf die Frage nach Schuld in dieser Konstellation zu haben, der Mann ist gestorben, unter welchen Umständen auch immer, und trägt sie die Schuld daran, hat sie ihn gestoßen, aus welchen Motiven auch immer, ist er selber gesprungen, weil er es nicht mehr ausgehalten hat, oder war es vielleicht auch einfach ein Unfall? Und wie arbeitet das System diesen Fall auf?
Ja, genau.
Und da hat man, finde ich, wirklich ja auch, wie du schilderst, eben brutalst gesehen, wie hoch die Vorurteile gegenüber ihr sind. Ja. Einfach, weil sie eine Frau ist, die erfolgreich ist.
Und dann vor allem auch noch bisexuell, weil das kommt dann nämlich ja auch noch raus, dass sie ihn einmal betrogen hat mit einer Frau und das. Und dadurch, und das wird dann so gedreht von diesem Staatsanwalt, dass sie quasi das gefährliche Monster ist quasi. Richtig. Die durch diese Bisexualität dann auch noch, also wirklich, es wird so ein Monster aufgebaut, was Sandra immer wieder versucht, ganz sachlich auch zu dementieren und zu sagen, das ist ihre Sicht, das verstehe ich auch, aber das ist ja nicht meine Realität. Oder dann auch, dass Samuel auch bei seinem Psychiater war oder Psychologen war, so, und der stellt sie dann auch immer als das Problem dar. Also sie ist immer das Problem von Samuel gewesen. So, ja, aber es gibt ja auch zwei Seiten. Also wenn jetzt zum Beispiel der Psychiater oder die Psychiaterin von Sandra gehört werden würde, oder wenn sie einen, das sagt sie auch, wenn ich eine gehabt hätte oder einen, was würde die dann sagen? Natürlich würde die auch sagen, dass Samuel auch für mich ein schwieriger Fall ist. Und das fand ich nämlich auch spannend. Es gibt nur eine einzige Frau, die gehört wird in dem Gerichtsdrama als Zeugin oder als Aussagende, sage ich jetzt mal. Das ist eine Gutachterin von der Verteidigung von Sandra, die eben seinen Fall aus dem Haus noch erklärt, weil es wurden drei Blutspritzer gefunden an so einem,
Hütchen,
wahrscheinlich so eine Hundehütte oder so. Und da wurden drei Blutspritzer gefunden. Und sie erklärt eben, wie die zustande gekommen sein könnten. eben in der Verteidigung zu Sandra. Wir hören vorher ganz viele, wir hören vorher einen männlichen Gutachter, der natürlich sagt, nee, muss definitiv gestoßen worden sein, kann nur so gewesen sein oder das Blut ist sozusagen schon von oben. Also Sandra muss ihn schon oben auf dem Balkon schon verletzt haben. Also sie muss ihn getötet haben. So. Und das fand ich total spannend, dass wirklich nur eine Frau gehört wird. Also wie gesagt, ich fand den Film wirklich schwer aushaltbar, so diese Gerichtsszenen, weil ich wirklich, das war dieses Thema, welche Stellung haben wir Frauen im Patriarchat? Wie werden wir sofort reduziert auf das Gefährliche? Und wenn der Mann stirbt, muss es die Frau gewesen sein, weil war ja auch sonst niemand da. So, und auch gar nicht dieses, sie wird gar nicht erhört, so, ne?
Und auch das die Frau alleine das Gefährliche schon ist.
Ja.
Also ohne, dass sie was gemacht hat.
Ja, genau.
Also ich hatte auch wirklich das Gefühl, dieser Staatsanwalt argumentiert nicht nur gegen Sandra, sondern gegen die Frau und das Weibliche an sich.
Ja.
Und wurde ja dann, Gott sei Dank, auch immer wieder von der Richterin ermahnt, das jetzt sein zu lassen. Ja. Diese wie sagt man das, Argumentationsketten, die er dann gebaut hat, die ja einfach gar nicht belegt mehr waren irgendwann, sondern die einfach nur noch in eine Richtung gedrückt haben, in die er die Schuldfrage sowieso schon, für ihn war die ja beantwortet. Ja. Der hätte das gar nicht mehr
Genau. Für sie war, für ihn war sie absolut schuldig.
Genau.
Und das versucht er dann noch zu untermauern, dann holt er noch einen Roman von ihr, den sie geschrieben
Richtig,
hat, raus
ja, stimmt.
und liest dann Passagen vor und dann sagt dann auch ihr Anwalt, sagt dann so, ja, aber was hat es denn hiermit zu tun?
Genau.
Das ist Fiktion. Und dann holt er irgendein Interview von Sandra raus, wo sie wohl gesagt hätte, sie holt sich immer irgendwelche Inspirationen aus dem realen Leben und also so völlig absurd.
Also es sind so Annahmeketten, die er baut, die gar nicht auf, also ich fand es sehr spannend, dass der ja fast gar nicht mehr mit den Fakten argumentiert hat, sondern einfach eine Scheinhandlung gebaut hat, in die er sie reindrücken wollte.
Ja.
Und Sandra, die aber relativ, und das fand ich auch sehr, sehr spannend, relativ cool bleibt.
Total.
Die ganze Zeit. Ja. Also die zurückgenommen ist, total in sich ruht, versucht sich zu schützen, aber gleichzeitig auch ihren Sohn zu schützen und eigentlich auch Samuel zu beschützen davor, weil sie auch einfach sagt, ich kann mir nicht erklären, wieso das passiert ist. Ich weiß es nicht. Ich war es nicht. Ich weiß es nicht.
Ja. Ja, und vor allem, sie ist auch nicht dieses, also ihr Anwalt sagt ja, wir versuchen auf dieses Suizidthema zu gehen. Und sie sagt ja aber ganz klar, das kann sie sich eigentlich auch nicht vorstellen. Mhm. So, ne? Und sie ist ja wirklich, also ich finde, man merkt auch, dass sie gar nichts Böses auch sagen möchte, weil sie wirklich sagt, es gibt ja dann diesen Moment, wo dann dieses letzte Audiogespräch, also
dieser Streit.
Genau,
sozusagen.
Also Samuel hat wohl an einem neuen Projekt gearbeitet und hat dafür relativ viele Alltagssituationen aufgenommen. Und da gibt es eben auch einen Streit. Da steht dann natürlich im Raum, hat er den Streit quasi provoziert, um das aufzunehmen oder so, das sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall eskaliert dieser Streit relativ stark und es geht eben auch um diese Schuldfrage noch in Bezug auf den Sohn. Es geht aber vor allem darum, dass ganz klar wird, dass er nicht glücklich ist und dass er Sandra dafür die Schuld gibt, weil sie eben erfolgreich ist und er eben nicht. Weil sie eben zu viel Zeit, also zu viel Raum einnehme, weil es immer nach ihrem Kopf gehe und so weiter. Also sie ist sozusagen wirklich das Wurzels übel.
Genau.
Und sie sagt immer wieder und argumentiert immer wieder, wir haben ganz klare Regeln aufgestellt. Wir haben beide unsere freie Zeit. Und wie du die verbringst, das ist dein Thema.
Genau.
Ist nicht mein Thema.
Dein Leben.
Genau, es ist nicht mein Thema. Ich verlange nicht von dir, dass du das und das machst, sondern wir haben zusammen entschieden, beziehungsweise du hast entschieden, dass wir jetzt hier hingehen.
Genau.
Und jetzt
sitzen
wir hier und du beschwerst dich, dass du nicht vorankommst. Aber nur, weil du nicht vorankommen willst. So.
Ja, und dann geht es ja irgendwann auch noch um diese Frage, ob Sandra eine Buchidee von ihm geklaut haben soll oder eine generell, also was ist das Eigentum von Ideen? Und sie sich natürlich dann auch, und das auch so bescheuert, dass das Teil dieses Gerichtsprozesses wird, ob sie eine Idee geklaut hat. Ja. Genau, und ihn deshalb umgebracht hat möglicherweise. Also es ist wirklich total, also es verschwimmen die Grenzen zwischen Privat und ja. Öffentlichkeit, zwischen ja. Fiktion und Realität, ja. Ja. zwischen Familienkonstellationen, auch zwischen Recht und Unrecht, zwischen Gerechtigkeit und System, zwischen Patriarchat und Matriarchat, zwischen der
Opfersein,
Opferhaltung
und Verantwortung und Täterschaft. Übernehmen, genau, ja.
Und aber auch gleichzeitig, und das fand ich so spannend, dass man eben, und das liegt einfach daran, wie Sandra Hüller das gespielt hat, dass man zu keinem Zeitpunkt genau sagen kann, jetzt habe ich mich festgelegt. Jetzt glaube ich ihr das. Also ich glaube ihr alles, was sie sagt, um es mal so zu sagen. Ich glaube ihr, dass sie nicht weiß, wie das passiert ist. Ich kann ja aber, also hätte sie gesagt, ja, ich habe den umgebracht, hätte ich ihr das auch geglaubt am Ende.
Ja, absolut.
Und das ist das Spannende, finde ich, auch wie der Film geschrieben ist, wie er erzählt, wie er diese fast 3 Stunden, die der ja geht, oder 2:30 oder sowas, am Laufen hält, am Ball hält und im Gegensatz zu diesen ganzen Ferdinand von Schirach-Dingern, wo man dann am Ende irgendwie so publikumsmäßig abstimmen soll, wer hat jetzt die Schuld, ist es hier so vage, so unklar. Und es zeigt einfach nur, was das juristische System vor allen Dingen aus Frauen in der Opferhaltung oder in der Annahme, die Täterin zu sein in einem Prozess macht, wie er sie umgarnt sozusagen. Und ich fand auch sehr spannend, eben die Rolle des ihres Verteidigers, ihres Freundes, ihres Anwalts zu haben, der sie darauf vorbereitet auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch sagt, hier, du musst mir sagen, wenn du es warst. Ich muss das wissen. Ich verteidige dich auch trotzdem, aber ich muss das wissen. Und sie sagt, ich war's nicht. Ich weiß nicht, was passiert. Ich war's nicht. Wie soll ich dir, ich kann dir nichts anderes sagen, weil ich war's nicht. Und diese Verzweiflung, die da auf der einen Seite in diesen ruhigen Momenten kommt, dann auf der anderen Seite die Sorge um ihren Sohn, der auch ganz stark ist, dieser Schauspieler, der hat das total. Richtig, richtig toll gemacht. Dann auch diese Gesetzespflegerin oder was das war, also die sozusagen sicherstellen sollte, dass sie nicht Einfluss auf ihren Sohn nimmt, weil er ja am Ende auch als Zeuge auftritt und sich nicht auf eine Seite stellt. Also was macht das, also dieser Prozess zerstört am Ende mein ganzes Leben, weil ich, und diese, also das ist so die universelle, also ich kann dementsprechend nicht nachvollziehen, weil ich keine Frau bin, wie es dir geht von der Perspektive der Wahrnehmung, aber ich kann nachvollziehen mit, was passiert in einer, in meinen Augen, Unschuldsvermutung ihr gegenüber, wie werde ich trotzdem zum Täter gemacht oder in diesem Fall zur Täterin, obwohl ich gar nichts dafür kann. Also genau, wie das System mich dazu reintreibt, der Täter sein zu müssen, weil es gibt ja gar keine andere Erklärung.
Es gibt quasi ja gar keinen anderen. Ja,
nach Ausschlusskriterium muss es so gewesen sein, dass sie es war.
Ja. Nee, was ich auch so interessant fand, weil sie sind ja dann so sehr stark auf diese Audioaufnahme eingegangen. Und ich fand es so interessant, weil prinzipiell ist es ja oft auch eine Konstellation, die es eben in der anderen Seite gibt, dass der Mann erfolgreich ist und die Frau eben nicht und sich dann beschwert und sagt halt, hey, ich will nicht die Einzige sein, so, oder ne, ich, also irgendwas, ich brauche ein Entgegenkommen sozusagen, so, und das wäre, wie wäre das dann?
Wie wäre das verhandelt worden?
Genau.
Das und wäre, glaube ich, gar nicht verhandelt worden.
Nee, genau, und das war das, wo ich so gedacht habe, genau da ist eben dieses Revolutionäre in diesem Film, dass er genau das offenlegt. Also, ich möchte jetzt nicht in diese Opferhaltung der Frau irgendwie, ne? Also bitte nicht falsch verstehen. Ich finde es auch immer irgendwie schwierig. So, ich meine, jeder Mensch hat die Verantwortung für sein Leben. Und das verstehen viele und viele leider nicht. So. Ja. Und ich finde, das ist eben auch der Punkt in diesem Film: dieses, jeder hat die Verantwortung für sein Leben. Und auch Samuel hat die Verantwortung zu sagen, ey, ich komme hier nicht voran, irgendwas müssen wir verändern. So, und sie macht das wirklich sehr klar, finde ich, sie ist da sehr klar, sie sagt da so, hey, hier sind meine Grenzen, wir haben da was vereinbart und du hältst dich nicht dran.
Richtig.
So, und das ist nicht mein Thema.
Und ich bin jetzt die Leidtragende.
Genau, und das ist nicht mein Thema, sondern das ist dein Thema und mach's bitte nicht zu meinem Thema. Also eigentlich ist sie eine sehr aufgeräumte Person, habe ich so in diesem Gespräch so das Gefühl. oder auch generell, wie sie ja auch sich in dem Gerichtsverfahren dann auch präsentiert und so, finde ich, wirkt sie ja schon sehr aufgeräumt und auch relativ klar auch so. Und das ist, steht dann so im krassen Kontrast zu dem, wie er sich dann verhält, in diesem, sie ist an allem schuld und auch dann eben, auch, was dann auch wieder anklang bei den anderen Männern, muss man leider sagen, der Anklage auch einfach, auch dieser Polizist, der dann den Tatort untersucht hat, der dann da gehört wird und von wegen, nee, also sie muss es gewesen sein. Und
war ja sonst niemand da.
Genau.
Sie kann uns das nur sagen.
Ja, genau.
Du sagst uns
das. Wer sagt denn, dass sie wirklich im Zimmer geschlafen hat und Oropax drin hatte? Wer kann denn bei dem Lärm schlafen? Also vorher haben sie ein Interview abgebrochen, weil es nicht ging und dann soll sie geschlafen haben. Wie soll denn das gehen? So, und das ist so, und da ist wirklich so, ja, aber ihr betrachtet doch gar nicht das, also ihr seid alle schon parteiisch. So, also
die
ihr
Schuld
seid
steht
alle
eigentlich
schon
fest.
Gegen sie, so von vornherein. Und das fand ich total, also wirklich, für mich war das echt schwer auszuhalten, muss ich sagen. Also,
das verstehe ich.
Ich fand's echt, ich habe wirklich ein paar Mal im Dings gesessen, ich war so wütend, so wirklich so. Und ich glaube, das ist genau die Power, die der Film hat.
Richtig.
Diese Wut hervorzurufen, diese Ungerechtigkeit zu zeigen. Ich meine, das passiert in unserem Justizsystem, im französischen, in jedem Justizsystem. Es gibt immer irgendwelche Justizfehler. Ob Mann, ob Frau, ob divers, es trifft jeden. Es kann jeden treffen, so. Aber einfach schon von vornherein auch so einen Sexismus da zu sehen, das...
Aber es trifft vor allen Dingen marginalisierte Menschen, vor allen Dingen, da gehören Frauen auch immer noch dazu in unserem männlich dominierten System. Ja, absolut. Es ist so.
Ja.
Darüber muss man sprechen.
Ja.
Und ich finde, was der Film, und das zeigt er eben ganz, ganz stark, ist dieses Sezieren, dieses, nicht dieses Falls am Ende, dieses Vorgangs, sondern dieses Falls als Struktur, als Strukturbeispiel dafür. Und Sandra Hüller kriegt dafür ein Solo geschrieben, muss man ja fast schon sagen.
Ja.
Samuel tritt quasi nie auf, nur in diesen Rückblickszenen.
Ja, genau.
Wir sehen nicht, wie er fällt. Wir sehen, dass er tot ist.
Genau. Man sieht den Streit noch, da werden ein paar Szenen draus gezeigt. Und dann gibt es am Ende eben noch die Szene, die quasi dann auch entscheidend ist. Nämlich, also der Sohn ist ja die ganze Zeit während dem Prozess dabei und er erfährt natürlich ganz neue Sichtweise auf seinen Vater. Und er hat eigentlich schon seine Aussage gemacht, möchte aber dann nochmal sprechen, weil ihm dadurch jetzt nochmal etwas Neues gekommen ist, was eben wohl mit seinem Vater passiert ist, dass er im Auto gesessen hat und sein Vater gesagt hat, so nach der Devise, also er hat es auf den Hund bezogen, von wegen, irgendwann wird ein Tag sein, ist der Hund nicht mehr bei dir. Und dann musst du trotzdem weitergehen und es ist alles okay, so in etwa. Und das hat der Sohn dann eben dann auch in dem Prozess erzählt und eben auch darauf, das kann eben auch quasi der Abschied gewesen sein. Die Vorbereitung, dass der Vater nicht glücklich ist und eben auch damit spielt, sein Leben zu beenden.
Absolut. Und was ich ganz emotional noch fand, war diese Stelle, wo er den an seinem Hund Schmerzmittel? Nee.
Aspirin.
Ja, doch, also Schmerzmittel testet, sozusagen, weil es irgendwie.
Wie der Hund drauf reagiert. Weil es gab vor ein paar Monaten gab es eine Situation, dass der Vater wohl, also dass Sandra ihn gefunden hat, wie er in seinem eigenen Erbrochenen lag. Und bewusstlos war wohl. Und da war wohl der Fall, dass er eine Tablettenüberdosis genommen hat. Und
um sich umzubringen möglicherweise.
Genau, also schon eventuell ein Suizidversuch. Und der Sohn legt das Ganze dann wieder sozusagen, also denkt dann auch darüber nach und denkt zurück. Und in dieser Zeit es gab gar kein Erbrochenes.
Doch, es gab Erbrochenes und der Hund hat
das gefressen. Nee, aber dass Sandra das nicht mehr gefunden, nicht mehr gesehen hat, sondern der Hund hat es gefressen.
Genau, der Hund hat das Erbrochene gefressen.
Und dadurch eben auch die Tabletten aufgenommen und hat danach so ganz viel, also er war ein bisschen apathisch und hat ganz viel getrunken.
Ja.
Und das schließt eben der Sohn wieder zurück und versucht es dann im Selbstversuch, dem Hund auch wieder sozusagen, gibt ihm dann Tabletten. Und tötet ihn fast. Genau, um zu sehen, wie der Hund danach reagiert. Und zum Glück überlebt der Hund, weil das wäre noch das Schlimmste gewesen. Also was heißt das Schlimmste gewesen? Aber der Hund überlebt und reagiert genauso wie damals. Trinkt viel, ist apathisch, schläft viel und so weiter. Und dann ist das quasi für den Sohn bewiesen, dass genau das passiert sein muss. Also das tatsächlich, weil das finde ich ist auch das Starke bei dem Film. Du siehst natürlich auch den Kampf des Sohnes. Wie er zwischen Mutter und Vater die ganze Zeit so hin und her gerissen ist, zu sehen, was ist denn jetzt wahr? Also wem glaube ich denn jetzt?
Der Kampf um seine eigene Wahrheit. Genau. Also er will für sich entdecken, was ist hier passiert.
Ja.
Ich glaube erstmal natürlich meiner Mutter, aber ich misstraue ihr auch gleichzeitig. Aber auch unabhängig von diesem Verfahren will ich mir mein eigenes Bild davon machen.
Genau.
Und eben am Ende herausfinden, ob ich noch mit ihr zusammenleben kann, ob ich das noch vertrauen kann und wie krass muss das bitte für ein Kind sein, sowas so mittendrin zu stecken in diesem Prozess, auch mit sich selbst auseinanderzusetzen, mit der Schuldfrage, die er wahrscheinlich auch selber hat noch. Ja. Bin ich vielleicht auch schuld, dass er sich das Leben genommen hat oder geschubst wurde oder was auch immer. Mit dieser Schuld noch zu leben, ihn entdeckt zu haben.
Ja, genau.
Tot.
Ja, genau. Genau, eben. Weil das sind ja auch Bilder, die nie aus dem Kopf gehen. So,
absolut.
Ne? Und das ist ja, also fand ich, also ich finde es schon wirklich sehr gut durchdacht, den ganzen Film. Und ja, also ich meine, Sandra Hüller, brauchen wir nicht drüber reden, also wirklich beeindruckend.
Ja.
Diese Art und Weise, wie das gespielt, wie sie das spielt und auch dieses, auch am Ende. Also sie lässt nie ganz die Tür auf. So, ne? Also wir sehen nie, wir können nie in sie reinschauen. Wir können nie, wir denken so, jetzt ist so ein Moment und dann ist er wieder weg.
Und ich dachte auch am Ende noch, und jetzt macht die noch mit ihrem Verteidiger rum.
Ja, ja, war auch mein Gedanke.
Genau, oder jetzt bringt die noch ihren Sohn um, das habe ich noch gedacht.
Das habe ich auch überlegt.
Ja. Jetzt bringt sie noch in der vorletzten Szene, bringt sie noch ihren Sohn um.
Ja, ja, ja.
Und dann sehen wir wirklich, okay, die war's.
Ja.
Und es ist aber, und genau, und eben dieses Unscharfe, dieses Unscharfe von Schuld, das ist das, was sich für mich so weitergetragen hat in diesem Film. Und was ich spannend fand dann im Nachgang, nämlich noch, habe ich nochmal irgendwie nachgelesen, weil Sandra Hüller auch, also Justine Triet natürlich gefragt hat, war sie jetzt schuldig oder nicht? Und sie hat auch nie das beantwortet und hat immer nur gesagt, spiel sie so, als ob sie unschuldig ist. Das war das, was sie gesagt bekommen hat. Und auch, dass diese Frage nie beantwortet wurde. Und ich finde, das macht diesen Film aus. Also die Unklarheit, die Unschärfe, die Unsicherheit, die wir auch im Leben immer mitnehmen.
Ja.
Und dann eben die Konfrontation mit der eigenen Schuld, mit dem, was es auf andere auslöst, mit dem, womit wir leben müssen am Ende.
Ja, noch wieder in der Familie. Ne?
Genau.
Also auch wirklich in diesem Mikrokosmos der Familie. Und und was ich auch wieder ganz spannend finde, ich finde schon, dass man in diesem Film natürlich auch sieht, dass es ein europäischer Film ist. Das war mir ganz stark aufgefallen. Ich fand, die Audiospur war sehr, sehr laut irgendwie so. Also so die Umgebungsgeräusche. Also jetzt gar nicht so, dass die Stimmen irgendwie laut waren, sondern tatsächlich so Umgebungsgeräusche waren irgendwie sehr, sehr laut und ganz anders, wie ich es aus dem Hollywood-Kino kenne. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass auch dieses Offenlassen am Ende auch sehr europäisch ist, weil ich könnte mir, also ich finde schon, wenn ich mir jetzt so ähnliche Beispiele irgendwie so im Hollywood-Kino vorstelle, dann sind die alle eher klar. Also es gibt immer irgendwie eine Seite, so. Also es gibt immer irgendwie einen Ausgang. Und ich meine, hier gibt es natürlich den Ausgang, Spoiler Alert, sie wird freigesprochen. Sie wird eben nicht des Mordes schuldig gesprochen, sondern ist dann frei. Aber wie gesagt, was jetzt wirklich war, Das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht.
Und wir haben natürlich und das finde ich auch eine Qualität des Films, wir wissen es nicht und wir sprechen darüber so, dass wir es nicht wissen und wäre das ein amerikanischer Film gewesen, hätten wir auf jeden Fall eine Wertung gehabt. Wir stehen auf jeden Fall auf Sandras Seite, aufgrund der Ungerechtigkeit des Systems, das ihr gegenüberschlägt und eben durch das Urteil der Unschuldsvermutung sozusagen, sie ist so lange unschuldig, bis ihr die Schuld bewiesen wird, eindeutig, und zwar konstruktiv und nicht konstruiert. Nur dann glauben wir das. Und vor allen Dingen auch ihr gegenüber und ihrem Sohn gegenüber, ihrer Familie gegenüber, ihre Ehrlichkeit dem Ganzen gegenüber. Und das merke ich in der Körpersprache, in dem, wie sie agiert, in dem, wie sie drauf ist, in dem, wie sie spricht, wie sie sich verhält, wie sie sich gar nicht so durchwindet, sondern wie sie sich allem stellt.
Ja.
Wie sie am Ende sagt, ich kann das beantworten, muss ich das beantworten? Ja, okay, dann beantworte ich das. Und wie sie selber auch sich nackig macht ihrem Sohn gegenüber, der im Publikum dann, oder in dem, nicht Zuschauer, im Publikum, ja. sondern also in dem Auditorium des Gerichtssaals sozusagen. Was macht das mit einem? Und es ist ein ganz starker Film und das, finde ich, er ist französisch erzählt, um es mal so zu sagen, weil ich finde, im Deutschen wäre es auch sehr hart, wäre es gar nicht so, ich glaube, es wäre im Deutschen gar nicht so lang geworden oder es wäre so Chirac-like am Ende, wir hören das, wir hören das, wir hören das, wir hören das und am Ende bilden wir uns selber eine Meinung. Ja. Hier war es ja schon geführt, aber es war subjektiv geführt und aber mit objektivem, am Ende ist es eine objektive Entscheidung, wem man jetzt glaubt.
Aber ich finde auch dieses, was du jetzt eben gesagt hast, na, am Ende habe ich noch erwartet, dass sie den Sohn umbringt. Das ist ja auch eine Erwartungshaltung, die eben bei uns durch das Hollywood-Kino auch gemacht wird, weil wir eben ganz klar
an das Böse glauben.
Genau, ja, und auch eine Zuordnung haben wollen. Wir wollen einteilen können. Und genau das können wir in dem Film nicht. Wir können nicht in diese Schubladen stecken, weil wir nicht wissen, was ist passiert. So, und weil das auch komplett offen gelassen wird. Und tatsächlich im Hollywood-Kino wäre dann sowas passiert, weil dadurch, dass wir beide uns ertappt haben, dass wir sowas erwartet haben, ist ja eine gewisse Erwartungshaltung da. Und das finde ich auch das Spannende, einfach zu sehen, so, nee, ich lasse das jetzt einfach mal offen. So, und das ist ja auch irgendwie das Spannende und auch dieses, was ja einen an diesem Film so hält und auch so
das trägt so mitnimmt. Einen über diese lange Zeit des Films doch auch, ja.
Total, total. Also, ja, also.
Eine definitive Schauempfehlung, auch wenn es nicht für schwache Nerven ist am Ende.
Ich fand, er war ein bisschen zu lang, muss ich sagen, für meinen Geschmack. Ich fand, ein paar Sachen hätte man ein bisschen kürzen können. Aber er war schon spannend, das muss ich sagen. Er lief auch bei uns sehr lange im großen Saal von dem Arthouse-Kino. Also wirklich, ich glaube, der läuft sogar immer noch.
Also hier in Berlin läuft er auf jeden Fall auch immer noch, genau.
Ja, Flo, was gibt's denn für eine Wertung?
Was gebe ich denn für eine Wertung? Das muss ich kurz mal einmal nachgucken. Was gibst denn du für eine Wertung?
Also er kriegt von mir 3,5 Sandwich.
Bei mir auch.
Ich finde, er ist gut gemacht. Ich finde, die Geschichte ist, ich glaube, der ist wirklich ein gutes, adaptiertes Drehbuch.
Ja.
Ich finde, Sandra Hüller kriegt wirklich so eine Bandbreite, also ist ihr auf den Leib geschrieben worden, finde ich persönlich. Und er ist mir aber, wie gesagt, ein Ticken zu lang. Und er hat mich jetzt nicht
endgültig abgeholt.
Ja, genau. Also er hat mich schon sehr, sehr kämpfen lassen, also einfach als im Thema Frau sein und mit diesen Vorurteilen und diesem Sexismus konfrontiert zu werden, das hat mich schon sehr gepackt. Aber trotzdem muss ich sagen, es war jetzt nicht, dass ich sage, das wäre jetzt ein absoluter Must-Look, sage ich jetzt mal, Must-Watch.
Und ich würde aber genau deshalb sagen, dass es eine Art Must-Watch ist, weil Filme, die was auslösen,
stimmt schon.
Für einen persönlich und ein Hinterfragen des Systems auslösen, die sind wichtig.
Nee, absolut.
Zum Beispiel ja auch der zweite in dieser Reihe dann, ne?
Ja, so. Du hast auch 3,5 Sandwiches gegeben.
Ich habe auch 3,5 Sandwiches gegeben.
Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu The Zone of Interest.
Und ich würde sagen, da hören wir als erstes mal rein, oder?
Ja.
Das ist ja wunderschön. Ja, die Azaleen da. Hier gibt es auch Gemüse. Ein bisschen Kräuter, auch Rosmarin. Hier ist rote Beete. Das ist Fenchel. Die Sonnenblumen hier. Ist der Kohlrabi, die Kinder essen mal nicht
viel. Die herrliche Zeit, die wir gemütlich im gastlichen Hause verlebten, wird immer mit zu unseren schönsten Urlaubserinnerungen gehören. Im Osten steht unser Morgen. Vielen Dank für eure nationalsozialistische Gastfreundschaft.
Ja, also Ich finde das ja so total spannend, weil dieser Trailer ja gar nichts sagt. Ne? Also das ist ja wirklich, der zeigt Bilder, aber auch nicht mehr. Der und spielt die mit dieser Musikstimmung. Aber, und das ist genau das, was der Film auch macht tatsächlich. Und ich finde, nachdem man den Film gesehen hat, versteht man auch den Trailer. So.
Ja.
Also, weil das wirklich, also es ist wirklich kein Wohlfühlkino. Also es
absolut
ist ein,
nicht.
Und das fand ich schon, um jetzt mal vorher anzufangen, bevor ich ihn gesehen habe, fand ich es unglaublich spannend, wie viele Gedanken ich mir im Vorhinein gemacht habe, bevor ich in diesen Film gegangen bin. Weil ich natürlich wusste, es geht um den Lagerkommandant von Auschwitz, also wie heißt der, Rudolf Höss?
Genau. Nee.
Doch, Rudolf?
Richtig, ja.
Rudolf Höss mit seiner Familie, der eben in dem Haus, in einem schönen Haus, direkt an der Lagermauer zu Auschwitz, Stammlager, Stammlager 1, glaube ich, oder wie es auch immer hieß, gelebt hat. Und das ist etwas, das ist die erste Information, die man hat oder die ich hatte. Und dann habe ich so vorher überlegt, also es wäre jetzt zum Beispiel auch kein Film, bei dem ich Popcorn essen würde, beispielsweise.
Kein Popcorn.
Und dann sitze ich in diesem Kinosaal und da kommen Leute zu spät. Es kommen Leute noch später rein. Es wird Popcorn gegessen.
Es ist unruhig.
Es ist unruhig und wirklich, und mich stört es normalerweise nicht so im Kino. Weil ich finde, das macht ja auch irgendwie das Kino aus. Aber bei dem Film hat es mich einfach gestört. Es war wirklich total interessant, mich dabei zu beobachten, wie sehr mich das gestört hat.
Weil er ein Thema beleuchtet, das kann man ja vielleicht schon mal sagen, was nicht nur emotional ist, sondern was eine Schuld impliziert. Vor allen Dingen als Deutsche.
Täterschaft, ja.
Genau.
Genau.
Es ist, wir reden über, können wir vielleicht auch noch mal sagen, The Zone of Interest von Jonathan Glazer. Mit Sandra Hüller in der Hauptrolle als Hedwig Höss und den Rudolf Höss, den Lagerkommandanten, spielt Christian Friedl. Das sind die zwei wichtigsten Rollen in diesem Film, um die es die ganze Zeit kreist. Und wir erleben eben den Alltag dieser beiden. Es ist ein TäterInnen-Film, also es geht um diese beiden, es geht um diese Familie, es geht um den Alltag dessen an der Lagermauer, es geht überhaupt nicht um den Alltag darin. Und irgendwie doch. Und ich habe mich, also genau, ich fange vielleicht auch mal an, lange vorher, bevor ich im Kino war. Eben das, was ich schon meinte, ich habe mit Christian Friedl damals zusammengearbeitet, als wir hier an der Berliner Volksbühne was gemacht hatten. Die lange Nacht der vergessenen Stücke damals. Und da klang das schon an, dass er da dabei ist und da drehen wird im Sommer. Und ab diesem Zeitpunkt war ich schon gespannt auf dieses Projekt. Ich hatte noch irgendwie, bevor ich ins Kino bin, noch geschrieben, ich habe mich sehr lange darauf gefreut. Aber kann man sich darauf freuen, auf diesen Film?
Ja.
Und tatsächlich war ich gar nicht so richtig vorbereitet. Weil dadurch, dass ich mich darauf gefreut hatte, in Anführungszeichen, eben Christian und Sandra da zu erleben oder zu wissen, dass die beiden diese Hauptrolle spielen und mich auf diesen Film einfach einzulassen, hat es mich noch mal eiskalter erwischt. Und das war eine Filmerfahrung, wie ich sie noch nie hatte, weil sie mich in den Sitz gedrückt hat, weil sie mich so unwohl gemacht hat die ganze Zeit, weil ich in Paralyse den Abspann durchgeguckt habe, bis der Vorhang zuging.
Ja.
Und weil es einen im Mark erschüttert, was man da gesehen, nicht gesehen und gehört hat.
Ja.
Und deshalb war das eine Filmerfahrung. Wir haben eben den Trailer ja nochmal gesehen, wo wir bei uns beiden schon gemerkt haben, wie unsere Stimmung sofort in eine andere Sphäre rutscht. Weil man da gar nicht, man kann da nicht so drüber sprechen, über den Film. Man kann da gar nicht so drüber sprechen. Ich habe mir auch überlegt, kann man da überhaupt drüber sprechen? Und ich glaube, ja, und ich glaube, man muss darüber sprechen. Man muss über diesen Film sprechen, man muss den sehen. Ich habe auch jedem, den ich gesprochen habe, gesagt, man muss diesen Film sehen und man muss ihn, finde ich, auch im Kino sehen, weil er wirkt da auch nochmal ganz anders. Nicht nur wegen der Bilder, die Bilder sind auch stark.
Ja. Aber es ist das Audio.
Aber es ist das
Film.
Audio, genau. Mhm. Es ist der Ton, es ist diese Audiokulisse, dieses Sounddesign, was einen in den Wahnsinn treibt für diese eine Stunde 45, die dieser Film dauert.
Ja. Ja.
die einen diesen Horror erleben lässt. Nur auf Tonebene.
Ja, und der nur in unserem Kopf stattfindet. Genau. Weil wir eben so viel zu dem Thema wissen. Weil wir, also jetzt nicht zu Rudolf Höss per se, aber wir wissen, was in Auschwitz passiert ist. Jeder von uns hat irgendwelche Bilder von den befreiten Jüdinnen und Juden vor Augen, die einfach nur noch abgemagert in diesen schlimmen Anzügen und kahlrasierten Köpfen. Und das haben wir alle im Kopf. Und ja, uns allen wird da irgendwas passieren. Und das finde ich so spannend, weil es gibt schon so viele Kriegsfilme von dieser Zeit, gerade vom Zweiten Weltkrieg. Und so viele, die diese Grausamkeiten zeigen, die dieses Grausame, diese Gewalt zeigen. Und genau das ist das Revolutionäre an diesem Film, dass er genau das nicht macht. Er reduziert es einfach, zeigt diese Ebene nur über das Audio, über die Audiowelt, sage ich mal. Wir hören Schüsse, wir hören Hundegebell, wir hören Schreie. Menschen schreien, wir hören alles Mögliche, aber wir sehen
nie. Wir hören diesen Zug, der fährt im Hintergrund.
Das war das krasseste Bild, wenn er da im Garten steht mit seinem weißen Anzug und hinter der Mauer siehst du den
Schornstein rauchen.
Nee, nicht den Schornstein, sondern den Zug fahren. Wie der Zug sich sozusagen ins Lager bewegt und immer mehr Opfer bringt. So, also das war das krasseste Bild, fand ich. Einfach, weil du weißt, was da passiert. Du weißt, dass dieser Zug so und so viel tausend weitere Opfer bringt, die da sterben werden. Und das ist, finde ich schon, und das ist das, was dieser Film einfach macht, was ich, also ich habe mich so oft geschüttelt während dem Schauen, weil da so viele Situationen waren, wo ich natürlich wusste, was das bedeutet. Also gerade also ganz schlimm fand ich die Szene, in der Hedwig einen Pelzmantel von einer Lagerinsassin bekommt und den dann so anprobiert, so nach Devise, sie ist jetzt gerade im Laden und probiert jetzt gerade diesen neuen Mantel an und findet dann einen Lippenstift in der Tasche und
den sie auch erstmal anprobiert, ja, in Anführungszeichen. Ja,
genau, und der ihr dann anscheinend nicht passt oder so, oder also, boah, das war wirklich so ekelhaft einfach, nur dieses, oder wie sie ihren Bediensteten, die ja auch Sklaven aus dem Lager sind, Hemden oder Kleidung hinlegt und sagt, ja, aber jeder nur eins.
Genau. Brr. Und eben diese, also was mir den Atem hat stocken lassen, dauerhaft, waren diese, also eben, man hofft, dass man sich nicht an diese Tonkulisse gewöhnt. Und irgendwann tut man es doch.
Echt?
Also im Sinne von, dass sie einfach da ist, man nimmt sie wahr. Und man, also genau, ich habe mich dann versucht zu konzentrieren, was passiert da gerade. Ohne dass ich dauerhaft das Gefühl hatte, und ich habe dann mich dabei ertappt, mich zu fragen, wem gucke ich da gerade zu? Das ist doch gerade irgendwie eine Familie. Und dann gibt das irgendwie nur wieder diese Momente von, und das ist ja das, was Jonathan Glazer machen wollte. Er wollte nicht zeigen, das sind die Monster von Auschwitz, sondern das sind die anderen Menschen, die andere Menschen vergast haben. Ja, genau. Das sind die Menschen, die andere Millionen getötet haben, einfach weil sie Menschen sind. Punkt. Weil sie hassen. Und was führt dazu? Und welches Prinzip führt sich dadurch? Und auch die Bediensteten in dem Sinne, die Sklavinnen, die Lagerfrauen, die bei denen im Haus arbeiten, die zwei arbeiten, in Anführungszeichen, die, keine Ahnung, zwei Wochen länger leben dürfen und sich dadurch alles das gefallen lassen müssen, die bei den Tätern den Arsch abwischen, in dem Sinne. Die Schuhe reinbringen, an denen das Blut klebt. Die den Schnaps bringen, damit man irgendwie den Grauen runterwürgt, nach seinem Arbeitsalltag.
Damit er gefeiert wird, weil es ist ja sein Geburtstag. Ja, ja, ja.
Was macht das mit mir? Vor allen Dingen als Generation, die weit genug davon weg ist, dass ich nur noch meine Oma kenne, die alt genug ist, den Schrecken der Nazi-Zeit am eigenen Leib erfahren zu haben, mir niemals vorstellen kann, was es bedeutet, betroffen zu sein von der eigenen Familie her. Gott sei Dank. Und auf der anderen Seite ist es eben ein Täterfilm, der aber gleichzeitig auch der die Opferperspektive stärkt. Das finde ich spannend. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, darf der das machen? Darf der Jonathan Glazer und Sandra Hüller und Christian Friedl, warum darf dieser Film existieren? Warum darf ein Film über den Nationalsozialismus existieren, wo wir Nazis in den Fokus stellen? Und so muss man es machen, ist meine Antwort inzwischen darauf.
Ja. Einzige Möglichkeit, um das so auch respektvoll auch zu machen, den Opfern gegenüber, weil genau das macht der Film. Also er zeigt dieses, also und ich finde, es war ja im Vorhinein wurde das ja immer so gesagt, es zeigt die Banalität des Bösen. Mhm. Und das zeigt der Film. Der zeigt wirklich diese ganz banalen Dinge des Alltags so und wie das da war. Also es gibt diese Szene, da kommt die Mutter von Hedwig zu Besuch und Hedwig führt sie dann so durch den Garten, was ja so ihr ganzer Stolz ist und zeigt dann so, ja, hier bauen wir Kohlrabi an und die Kinder, die lieben Kohlrabi und so weiter. So.
Ja.
Ne? Und das ist die Mauer zum Lager. Ja, da ist doch bestimmt die Frau sowieso. Ne? Und,
im Lager drüben, ne?
Ja, genau. Und das ist so, und dann siehst du so wirklich so diese banalen Unterhaltungen, die man auch so zwischen, ich sag jetzt mal, Eltern und Kindern hat, die sich halt, also zwischen erwachsenen Eltern und Kindern, die sich eben auch länger nicht gesehen haben oder so, so nach dem, wie sie, ja, kennst du noch den Hans Fritz? Weißt du noch, der damals das und das gemacht hat, so ungefähr, ne? Und wirklich so dieses völlig Banale und ja auch diese Entwicklung zu sehen, die die Mutter ja hat, weil das ist ja, finde ich, das Spannendste an dem ganzen Film, weil die Mutter ja am Anfang noch total begeistert ist und so nach dem, wie sie, auch was ihr euch ja alles aufgebaut habt,
das ist so total
toll.
Ja.
Und schau mal, wo du gelandet bist, guck mal, wo du angefangen hast und dass du jetzt hier bist, das ist ja ganz wunderbar. So, ja, und dann kommt die Nacht und dann sieht sie halt das Feuer aus dem Krematorium und weiß, wie viele Menschen da getötet werden, pro Sekunde.
Und spannenderweise die Mutter, also die Ältere, die einzige ist, die es schafft, da rauszugehen.
Mhm.
Also die sich dem nicht anschließt, indem sie sich dem verweigert. Wir wissen nicht, was mit ihr passiert. Wir lesen auch ja diesen Brief nicht.
Mhm.
Also sie schreibt ja einen Brief, dass sie geht und den liest Sandra Hüllers Hedwig.
Genau, sie verschwindet einfach
und ist einfach auf einmal weg.
Genau.
Und Hedwig findet den Brief am nächsten Tag, liest den und schmeißt den einfach ins Feuer.
Ja. Und vor allem, sie schmeißt ihn ins Feuer.
Ja, sie verbrennt ihn.
Also sie verbrennt löscht quasi ihre alles Mutter. Aus. Sie löscht das aus, damit kein anderer das lesen kann.
Ja.
Und das finde ich auch spannend, weil das ist ja genau dasselbe, was im Lager passiert. Die Menschen werden ausgelöscht.
Ja.
Und so. Also das fand ich total, also diese Parallelen auch so, nachdem wie sie so dieses Gefühl so, es wird alles mit dem Feuer gelöscht, so dieses, also ne, es überträgt sich vom Kleinen aufs Große irgendwie so. Also.
Und ganz schlimm waren für mich zwei Szenen. Einerseits die letzte, also der letzte Teil, das Ende, komme ich gleich nochmal zu.
Meinst du?
Ganz, ganz am Ende. Genau, nach dem Ball. Im Treppenhaus, genau. Aber ich wollte noch auch anschließend an die Szene mit der Nacht, wo eben das Mädchen, was die Äpfel versteckt, in dieser Wärmebildkamera, in diesem Negativ, in dieser Negativbelichtung sozusagen, in dieser trostspendenden Helle.
Genau, also wir sehen ein junges Mädchen, also es gibt einen Cut und wir sehen ein junges Mädchen, was durch die Gräben irgendwie läuft und man hört nur, also in der ersten Szene, in der man sie sieht, wie sie da im Wasser, also es muss wohl irgendwie Schlamm sein, durch das sie da wartet und sie versteckt eben wohl Äpfel. Und das Ganze ist wohl durch eine Wärmebildkamera gefilmt worden, wie ich es nachgelesen habe, weil man eben geschaut hat, also generell das Spannende auch an dem, dass ich kurz darauf eingehe, aber das Spannende an dem Film ist ja, wie er gedreht wurde, weil er nämlich mit fest installierten Kameras vor allem gedreht wurde, die so diese Art von einer Überwachungskamera, also wie so eine Überwachungskamera in dem Haus der Höss quasi dargestellt wird. Hat ein
bisschen was von Big Brother, so.
Genau, und da drin wird dann immer hin und her geschnitten sozusagen. Und genau das war wohl auch der Gedanke, dass man so wenig künstliches Licht wie möglich verwenden wollte. Und deswegen hat man auch überlegt, wie kann man etwas in der Nacht zeigen, ohne dass man jetzt künstliches Licht verwendet. Und da war eben der Gedanke, was können wir im 21. Jahrhundert verwenden? Eben die Wärmebildkamera, was aber nochmal eine ganz neue Perspektive auch gibt, weil das junge Mädchen dadurch auch so strahlt. Mhm. Und das ist irgendwie das Spannende. So dieses,
die Menschlichkeit noch strahlt.
Genau, dieses Licht im Dunkeln sozusagen. Und das ist ja am Ende die Message, es gibt immer auch Licht im Dunkeln. Und deswegen, ja, genau, entschuldige, dass ich da jetzt eingehakt bin, nur ich fand das irgendwie wichtig zu erklären.
Genau, also dieses Mädchen kommt eben nach Hause am Ende und da sind wir am Ende nicht mehr, also dann sind wir außerhalb dieser Verfilmung sozusagen. Und sie findet eben am Ende eine Tun.
Klaviernote.
Eine Klaviernote, genau, eines der Auschwitz-Insassen, die sie dann spielt am Klavier, geht ins Bett und dann sehen wir die Mutter, beziehungsweise dann wird das Bild rot und wir sehen eben dieses Feuer und den Ascheregen sozusagen, die Asche, die da durchzieht.
Wir sehen vor allem, wie sie auf einmal aufspringt. Also sie sitzt am Esstisch und dann sehen wir auf einmal, wie sie aufspringt und jeder fragt sich so, müssen sie jetzt los? Sie guckt aus dem Fenster, macht schnell alle Fenster zu und rennt dann raus und dann geht es wieder in diese Wärmebildkamera.
Ja.
Und dann sieht man nur, wie sie ganz hastig die Wäsche abhängt. Und man sieht halt eben so, ich war im ersten Moment nicht sicher, ob es jetzt Asche ist oder ob es jetzt Regen ist, aber es ist natürlich Asche.
Ja.
So. Und dann, ich finde, das ist halt eben auch dieses Thema, diese Fragestellung, die anderen haben das nicht gewusst. Und das, finde ich, ist halt, der Film sagt ganz klar, doch. Die Menschen haben es gewusst.
Es haben alle gesehen, es haben alle gehört.
Es haben alle mitbekommen.
Ja.
Und es gab einfach ganz viele, oder, ne, die Augen davor verschlossen haben und die dann einfach ganz schnell die Wäsche reingeholt haben.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Die ihren Arsch gesaved haben.
Ihre Wäsche reingeholt haben.
Ihre weiße Wäsche.
Ja, genau.
Die Bilder, das mal vielleicht auch noch dazu zu sagen, also ich finde das stilistisch, was da am Ende kommt. Also dieser ganze Film ist stilistisch für mich unvergleichbar mit irgendwas, was ich vorher gesehen habe. Mhm. Die Bilder haben eine Schärfe, also bildtechnisch gesprochen einfach, die sind super scharf, super klar, die Bilder. Mhm. Die sehen richtig gut aus in dem Sinne, wie sie aussehen von der Bildgestaltung her.
Mhm.
Und also das ist ein ästhetisch sehr schöner Film. Was mich auch noch richtig gestört hat, muss ich am Ende sagen. Ne? Also weil das mich das alles aufgeregt hat dann. Wie kann das sein, dass der Film so gut aussieht? Wie kann das sein, dass wir das zeigen alles in so einer hochauflösenden, in so einer tollen Kameraperspektive mit solchen Einstellungen? Warum setzen wir die so schön in Szene? Warum haben wir da ein Paradies an der Lagermauer? Warum? Warum zeigen wir jetzt so Blumen? Und im nächsten
genau
Schritt
das fand
dieses...
Ich,
ja. Und im nächsten Schritt dieses Grauen, also dieses, die liegen im Bett und lachen, Schnitt, hörst im Lager stehend, ohrenbetäubender Lärm, Schreie, Schüsse, Schnitt, Garten.
Ja, und genau das fand ich aber faszinierend, dieses Übereinanderlegen von Schönem und Schrecklichem.
Ja.
Weil genau das gibt es in dieser einen, also genau, es gibt diese erste Szene, in der sieht man Höss von unten gefilmt, wie er wohl im Lager auf einem Pferd sitzt, weil er reitet wohl immer mit dem Pferd ins Lager.
Ganz klar.
Und hört dann eben, wie Schüsse fallen, man hört Menschen schreien und so weiter. Und man sieht aber nur ihn. Und dann sieht man, wie eben das Bild ins Weiß übergeht und plötzlich dann komplett weiß ist. Und dann gibt es das Ganze nochmal. Und man sieht Blumen und es wird immer zwischen wunderschönen geöffneten Blüten hin und her gesprungen und man hört, ja genau, die guten Azaleen. Und man hört wirklich genau diesen Horror im Hintergrund und man hört diesen Horror und hat Bilder im Kopf und sieht, wie Kinder von Müttern entrissen werden und so. Und das spielt alles in unserem Kopf. Und das ist dieses Neue, dieses Revolutionäre, was dieser Film wirklich hat, dass er so viel mit unserer Vorstellungskraft spielt und so wenig zeigt.
Und ein Film im Film ist. Also es sind zwei Filme, die man gleichzeitig sieht.
Total.
Den man sieht und den, den du hörst.
Ja, genau. Und es ist wirklich diese banalen Sachen, diese Banalität und dann auch diese Szene auch, und es wird nie Grausamkeit gezeigt. Es wird wirklich niemals Grausamkeit gezeigt. Und das fand ich auch so faszinierend. Man sieht, hat dann eine Szene, dass in der Höss in seinem Büro wohl sitzt, hinten im Lager. Und dann kommt eine junge Frau rein, Jüdin selbstverständlich, die dann die sich dann da hinsetzt und du siehst, dass sie dann die Schuhe auszieht und so. Und du weißt natürlich, was passiert.
Ja.
Du weißt, dass er sie vergewaltigen wird. Und dann sieht man danach, aber man sieht nichts.
Genau.
Es gibt dann einen Cut und man sieht dann, wie er durch die Katakomben quasi in sein Haus läuft. Und sieht dann, wie er unten noch in so einer Waschküche quasi in seinem Haus dann schon ist und sich sehr intensiv reinigt im Genitalbereich.
Genau.
Sozusagen, wir können alles abwaschen.
Die Schuld wäscht.
Also es ist super, man kann das besputzen, ne? Also man kann das super ausnutzen. Man sieht seinen Pleasure, sage ich jetzt mal, daraus. Aber es wird dann danach einfach reingewaschen und dann ist das gut. Wie mit der Schuld. Ne? Man kann die Schuld einfach abwaschen.
Und das ist vielleicht auch der Schlüssel am Ende für mich gewesen in dieser letzten Szene. Dieser Filmschluss, der mich wirklich, da war es für mich vorbei. Mhm. Also von dem, was ich aushalten konnte.
Mhm.
Wenn Höss am Ende auf dieser Versammlung da ist oder in diesem Schloss da und oben auf dem Balkon steht und er dann mit Hedwig irgendwie nachts noch telefoniert und sagt, ich habe nur darüber nachgedacht, wie ich sie alle vergase. Wie ich sie alle vergasen kann in dem Raum. Wie ich sie alle umbringe.
Ah, genau, den Schritt vorher, den wir vielleicht noch erzählen sollten. Also er wird ja abgezogen aus Auschwitz. Er soll dann nach Oranienburg und soll dann irgendwas Größeres verwalten oder so. Und dann hat man eben so eine Unterhaltung zwischen ihm und Hedwig und sie rastet halt vollkommen aus und sagt so, ja, aber das hier ist doch unser Zuhause. Wir haben uns doch hier schon eingerichtet und du kannst doch uns jetzt nicht einfach hier wegnehmen. Also wir können, also nein, ruf den Himmler an. Also wir können doch jetzt hier nicht, also die können dir das doch nicht erst geben und dann nehmen sie es dir wieder weg. Also nee, wir bleiben jetzt hier. Also ist doch ganz klar. Ja, dann gehst du halt nach Oranienburg. Also auch diese Selbstverständlichkeit, wie sie, also am Ende ist sie ja auch die Mutter, die sich quasi um die Familie kümmert und die so für ihre Familie kämpft quasi. So. Aber trotzdem dieser Gedanke dahinter, also für sie ist es so völlig normal, an der Lagermauer zu wohnen, zu wissen, was da hinten passiert und trotzdem zu sagen, ja klar, also das ist doch unser Zuhause. So.
Ich finde, sie ist noch viel, weil der Film ja nicht zeigt, was Höss in dem Lager macht, finde ich noch viel brutaler, was Hedwig macht.
Mhm.
Weil sie die ist, die diese nationalsozialistische Ideologie in der Familie vertritt.
Wir leben doch hier genau das, was Hitler uns sagt.
Ganz genau das.
Ja, genau.
Weil sie das umsetzt.
Ja, genau.
Weil sie das Lebensgefühl am Ende, das Ausnutzen, das, was du beschrieben hast mit dem, ich ziehe jetzt hier diesen Pelzmantel an und der muss noch gestopft werden, weil der ist nicht richtig sauber.
Ja, genau. Ja.
Diese Perfidität, ich würde das jetzt auch im Sinne des Endes als brutales Wegschauen auch von Generationen, von neuen Rechten beschreiben. Eben dieses, er spricht dann am Telefon, ja, hier, ich habe überlegt, wie kriege ich die alle kaputt, wie kriege ich die alle vergast. Dass der nicht gelacht hat, hat noch gefehlt am Ende, legt auf und geht irgendwie runter, geht die Treppen runter, bleibt unten stehen, wirkt dabei die ganze Zeit.
Immer während am Treppenabsatz.
Immer am Treppenabsatz. Mhm. Und bleibt dann stehen in so einem Halblicht und schaut nach links. Schnitt, Auschwitz-Gegenwart, Reinigungskräfte im Museum machen da alles sauber, reinigen den Tatort sozusagen, habe ich mir genug gedacht. Und stellen diese Begegnungsorte wieder her, die sie jetzt heute sind.
Mhm.
Und Höss guckt da rein, Schnitt zurück und geht. Und schaut einfach weg. Er sieht das und das ist dieser Mittelfinger aus der Zukunft, der sozusagen kommt. Und ich habe mir die ganze Zeit nur gedacht, und das ist ja das Spannende, und das, so ging es mir, wenn es dir bei Austin Butler so geht, dass du den so magst und in Dune aber ja gar nicht magst, so ging es mir da. Mhm. Also Christian persönlich als eines der nettesten Menschen auch in diesem Betrieb kennengelernt zu haben und den zu sehen. Und ich dachte die ganze Zeit einfach nur, ich hoffe, der bringt sich am Ende noch um, jetzt diese Rolle. Mhm. Weil ich den nicht ausstehen konnte.
Randnotiz, hat Rudolf Höss nicht.
Hat Rudolf Höss nicht. Er wurde gehängt am Ende in Auschwitz. Ja,
zum Glück. Er ist geflohen, wurde aber ertappt immer noch.
Genau. Und also das ist dieses Echo der Vergangenheit. Mhm. Also sowohl aus der filmischen Zukunft in die filmische Vergangenheit, als auch unsere Vergangenheit, die uns von diesem Film entgegenkommt. Mhm. Das hat mich dermaßen auf einer anderen Ebene erwischt, wie ich es noch nie erlebt habe in einem Film. Und deshalb ist das ein Film für unsere Zeit in dem Sinne, weil wir erinnert werden müssen, dass wir nicht wegschauen dürfen. Und absolut. Dass Menschen etwas angetan haben und das nicht geht.
Und vor allem auch, dass diese Menschen auch deine Nachbarn sein können. Und das ist das Thema. Das sind Menschen, die auch, sage ich jetzt mal, also das soll jetzt keine Entschuldigung sein, aber so, die auch versuchen, das Beste für ihre Familie rauszuholen, aber genau das Falsche machen, sozusagen. Ne? Und das, finde ich, ist dieses Schlimme und dieses wirklich daran, auch diese Szene mit dem Ascheregen. Sie holt ihre Wäsche rein, aber denkt nicht an all die andere Welt.
Das ist es.
Und das ist es. Und diese Asche waren Menschen. Und das ist das. Dieses.
Ich finde es noch krasser, nicht dieses. Die anderen gucken nach einem selber, sondern ich habe das total auf mich bezogen. Ich habe nur gedacht, so, und wenn du jetzt wegschaust bei dem, was jetzt hier gerade noch schon passiert, kannst du dir das nicht verzeihen. So habe ich das viel eher noch interpretiert. Und deshalb, das meine ich mit, das ist ein Film dieser Zeit.
Absolut.
Weil es wieder losgeht.
Ja.
Was Margot Friedländer sagt, ist ein Geschenk, dass ich sie treffen konnte, durfte, einen Abend mit ihr verbringen konnte. Ja, also das hat mich auf so vielen Ebenen, macht der Film immer noch was mit mir. Ich muss mich jetzt hier total zusammenreißen, weil das eine Filmerfahrung war, die ist unbeschreiblich.
Ja.
Nicht im Sinne von, oh mein Gott, wie toll. Mhm. Und deshalb ging mir so schwer, diesen Film zu bewerten am Ende. Das ist ein Must-See, das ist ein Must-See im Kino, das ist ein Must-See für jeden in dieser Gesellschaft, für jeden in Deutschland, für alle die überlegen, wo sie ihr Kreuz machen bei der scheiß nächsten Wahl und wehe, sie machen es blau oder braun. Und es geht wirklich darum, was wir jetzt tun können und was wir immer tun müssen, damit das nicht mehr passiert.
Ja.
Damit dieses schlimmste Kapitel der Menschheit, Punkt. Nicht nur dieses Landes, dieser Menschheit. Für bitte unwiederholbar bleibt.
Nie wieder ist jetzt.
Ja.
Das ist es. Also, und ich finde, genau das ist das Schöne, was dieser Film macht, dass er eben diese Grausamkeit nicht zeigt, dass man nicht wieder sozusagen sagen kann, ach guck mal, der nächste Kriegsfilm, sondern genau, dass er das nicht zeigt. Und dass er eben, das ist die Stärke dieses Filmes, dass er uns das Ganze, also dass er also ich finde auch gerade der Abspann mit der Musik war ganz schlimm auszuhalten.
Ja.
Ich fand es auch interessant zu sehen, es sind ganz viele bei mir, also der Kinosaal war sehr voll bei mir, es sind ganz viele super schnell rausgerannt. Und ich fand das gerade das Soundumfeld am Ende war sehr, sehr, sehr schwer auszuhalten. Und genau das ist das, was mitschwingt. Und ich finde, dieser Film, der wirkt wirklich nach.
Der wirkt wahnsinnig nach.
Und ich finde diesen Film einfach so, so wichtig, wie du auch gesagt hast. Und er erinnert uns einfach immer wieder an unser Vermächtnis, dass wir hinschauen müssen, dass wir gesehen haben, was da passiert ist und dass wir uns immer für das Licht im Dunkeln entscheiden. Und das, finde ich, ist einfach die Message dieses Filmes. Auch in der tiefsten dunklen Nacht gibt es immer noch irgendwo ein Licht. Und das ist das, worauf wir uns konzentrieren müssen. Und das, finde ich, ist einfach das Wichtigste. Wollen wir den Film denn bewerten?
Ich würde sagen, nein. Gut. Ich würde sagen, guckt ihn euch an.
Ja, wirklich, absolut.
Wenn möglich im Kino, einfach damit dieser.
Außer ihr habt eine super krasse Soundbar zu Hause.
Genau, also guckt ihn euch bitte nicht am Handy an. Einfach so weggucken. Nee. Das ist, und nehmt euch die Zeit dafür und den Raum, das
vor allem
wirken zu
lassen. Genau, und vor allem beschäftigt euch wirklich auch damit und lasst es nicht so. Und vor allem seid pünktlich da. Ja. Weil ich finde,
kommt der nicht Film, erst nach einer Minute rein.
Genau, und, weil der Film wirkt von dem ersten Moment an. Der fängt schon beim Vorspann an, wenn dann das Zone of Interest steht und das dann so langsam ausfadet und so. Und ich finde es so wichtig, von Anfang an da bei diesem Film da zu sein. Also bitte nicht zu spät kommen, weil ich finde, dieser Film ist wirklich, der funktioniert und bis zum Abspann wirklich. Ich finde, dieser Film, der muss gewertschätzt werden und der muss von Anfang bis Ende wirklich, ja, also wirklich, bitte geht in diesen Film, vor allem in der Zeit heute, und wirklich schaut hin.
Genau.
Und schaut in unserem Alltag. Bitte lasst uns alle einfach drauf schauen.
Seid so genau wie Jonathan Glazer, der auch genau hinguckt bei Familie Hirst. Und nicht wegguckt. Und kommt nicht zu spät, ist tatsächlich da.
Ja, stimmt.
Ja, auch Programm. Wörtlich zu nehmen.
Auch genau, auch in unserer heutigen Zeit.
Wir enden also heute etwas emotionaler, etwas irgendwie gesetzter. Freuen uns natürlich trotzdem, wenn ihr uns schreibt, wie es euch mit dem Film geht. Auf sandwich.podcast bei Instagram könnt ihr uns da eure Kommentare dalassen und schreiben. Und auf der anderen Seite freuen wir uns, wenn wir uns wieder hören, also ihr uns wieder hört in der nächsten Folge.
Ja. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.